Ich fastete, zog ein Trauergewand an und streute Asche auf meinen Kopf. Ich betete zu Gott, dem Herrn, und bekannte meine Schuld und sagte: Ach Herr, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Bund und schenkst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote einhalten. Wir haben Sünden begangen und Unrecht getan. Wir haben Schuld auf uns geladen und uns aufgelehnt. Von deinen Geboten und Vorschriften sind wir abgewichen. Auf deine Knechte, die Propheten, haben wir nicht gehört. Dabei haben sie in deinem Namen zu unseren Königen, Herrschern und Vorfahren geredet. Sie haben zum ganzen Volk des Landes gesprochen. Mein Gott, verschließe deine Ohren nicht, öffne deine Augen und sieh die Trümmer Jerusalems. Sieh auf die Stadt, die dir gehört. Wir wenden uns mit unseren Bitten an dich, nicht weil wir gerecht gehandelt hätten, sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. Herr, höre hin, Herr, vergib. Hör aufmerksam zu, Herr, und handle. Zögere nicht, mein Gott, auch um deiner selbst willen, denn die Stadt und das Volk gehören doch dir. Ich redete, betete und bekannte meine Sünden und die Sünden des Volkes Israel. Ich brachte meine Bitte vor den Herrn und bat für Jerusalem, den heiligen Berg meines Gottes. Noch während ich mein Gebet sprach, kam der Engel Gabriel zu mir herangeflogen. Er sah aus wie ein Mann, wie schon in der Vision, die ich zuvor gesehen hatte. Das war zur Zeit des Abendopfers. Er redete mit mir und erklärte: Daniel, ich bin hergekommen, um dir Einsicht zu geben. Schon als du mit deinem Gebet begonnen hast, kam ein Wort von Gott. Ich bin gekommen, um es dir zu erklären, denn du wirst geliebt. Achte auf das Wort und verstehe die Vision. Für dein Volk und deine heilige Stadt sind 70 Wochen festgesetzt. Nach dieser Zeit soll das Übel enden. Sünden werden vergeben und für Schuld gibt es Versöhnung. Von da an wird immer Gerechtigkeit herrschen. Die Vision und die Weissagungen werden bestätigt. Das Allerheiligste wird wieder eingeweiht werden. Du sollst verstehen und du wirst erkennen. Von dem Moment an, in dem das Wort Gottes ergangen ist, vergehen 7 Wochen. Erst danach wird wieder ein gesalbter Herrscher eingesetzt. Während dieser Zeit wird das Volk zurückkehren und die Stadt Jerusalem wieder aufbauen. Es wird 62 Wochen dauern, bis alle Straßen und Plätze wieder aufgebaut sind. Es wird eine Zeit großer Bedrängnis sein. Nach den 62 Wochen wird einer der Gesalbten umgebracht und niemand wird ihm helfen. Dann wird das Heer eines Herrschers kommen. Es wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Er selbst kommt durch eine Flut ums Leben. Es wird Verwüstungen geben, bis dieser lang beschlossene Krieg zu Ende ist. Der Herrscher wird ein starkes Bündnis schließen, das eine Woche hält und viele Mitglieder hat. In der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer verbieten. Im Heiligtum wird ein Götzenbild stehen. Es bedeutet Verwüstung, bis das, was beschlossen ist, über den Verwüster kommen wird. Worte der Heiligen Schrift. Ja, kurz um hineinzukommen, der Anfang. Ja, kann eine Brücke bauen zu uns. Wie oft sitzen wir entweder im Hauskreis oder auch in der Bibelwoche oder in einer anderen Runde zusammen oder allein und denken über den Bibeltext nach. Erschließt sich gerade nicht so richtig. Was könnte ich mir daraus nehmen? Wie könnte man das verstehen? Manchmal brütet man über einen Bibeltext und wir sind in guter Gesellschaft, denn auch dem großen Daniel ist es in diesem Kapitel also so ergangen. Aber dann kommt ja noch viel mehr. Jetzt also zum tieferen Verständnis und um den Zusammenhang zu verstehen, erst einmal eine Rückknüpfung. Ich glaube, das war das Thema 3, wo das Kapitel 6 auftauchte. Diese Kapitel 9 und 6, die hängen so ein Stück zusammen. In beiden kommt Daniel ausdrücklich als Beter vor. Und er sucht die Verbindung zum Jerusalemer Tempel. Im Kapitel 6 betet er am offenen Fenster Richtung Jerusalem. Und hier betet er zur Zeit des Abendopfers. Und der Zustand des Tempels, des Berges Zion, liegt ihm auf dem Herzen, schwer auf dem Herzen. Denn die Entweihung des Tempels durch den Opferkult für Zeus unter der Seleukidenherrschaft machte den ersten Lesern des Danielbuches sehr zu schaffen. Und man erinnerte sich zurück eben an die Zeit des Exils in Babylonien in vergleichbarer Lage. Damals haben die Verbannten Gott eindringlich angerufen, wie lange müssen wir noch in der Fremde bleiben? Und eben dieses Jesaja-Wort bezieht sich ja auf diese Frist, die damals gesetzt war. Und nun wird wieder darin gelesen und danach gefragt, was bedeutet denn das jetzt? Wie lange wird der Tempel entweiht bleiben? Wann dürfen wir denn endlich wieder darin beten? Denn zu der Zeit, als die ersten Leser das Buch Daniel gelesen haben, da war man zwar wieder zurück in Israel, aber es war noch nicht, gerade nicht so, wie es sein sollte. Sie konnten wieder nicht im Tempel Gottesdienst feiern und sehnten sich danach, dass das irgendwann wieder geht. Und fragen, ähnlich wie zur Zeit des Exils, hat das was mit uns zu tun? Haben wir Schuld auf uns geladen? Wiederholt sich auch ein Stück Geschichte und das, was wir tun? Und da hat eben dieses Kapitel 9 auch ganz viele Querverbindungen in andere Bibelbücher, die damaligen Lesern oder auch heute jüdischen Menschen sehr präsent sind, sicherlich, weil die lesen die Bibel ja sehr in dem Sinne, wo sind Querverbindungen, was ploppt da alles mit auf, was uns den Sinn mit erschließt. Und neben der Prophezeiung von Jeremia finden sich Parallelen zu Esra und Nehemia Buch, aber auch noch zu anderen Büchern wie Josua und Zweite Könige, wo man eben so zurückverfolgt, wie ist denn unsere Geschichte gelaufen? Wie kam es von der guten Zeit bis zur Katastrophe? Was ist da in der Zwischenzeit schiefgelaufen? Und das hat man gerade in der Exilszeit intensiv und lange bewegt und ein Stück auch eine neue Glaubensform, eine neue Theologie entwickelt. Und die schlägt sich nieder im 5. Buch Mose, im Deuteronomium, und von da aus ziehen sich wieder viele Verbindungen noch in andere Bibelbücher. Und hier im Danielbuch ist es eben dieses 9. Kapitel, wo uns dieses Denken begegnet. Da ist eine Menge schief gelaufen in dem, wie wir gelebt und geglaubt haben. Wir haben Schuld auf uns geladen und der Daniel bringt das stellvertretend vor Gott. Und in dem, wie er so nach Gott fragt und sucht und ringt, sucht er sich selber Hilfe. Er lehnt sich an die Psalmen und an die Klagelieder. Und ja, sucht also dringendst nach Antworten und ja, hält sich fest an dem, was er weiß, was ihm übermittelt wurde, um einen Rat zu finden in der gegenwärtigen Zeit. Ja, und dieses Bußgebet, was wir hier im Kapitel 9 vor uns haben, das kann auch uns nun heute Abend und fernerhin als Vorbild dienen. Am Ende des Gebets bittet Daniel, Gott möge sich Israel wieder zuwenden, um seines Namens willen, nicht weil die Menschen jetzt besser gewesen wären oder so zu tiefer Einsicht gelangt werden, sondern einfach, weil Gott noch derselbe Gott ist. Ja, und dann kommen diese ganzen verwirrenden Zahlen und Erklärungen mit den Wochen. Und der Daniel bekommt also aufgeschlossen, wie diese vormals 70 Jahre nun neu zu deuten sind. Und damit sind 70 Jahrwochen gemeint, also 7 mal 70 Jahre, insgesamt 490 Jahre. Und so ein Stück weist das auch zurück auf das, was Israel eigentlich tun sollte, nämlich alle 49 Jahre ein sogenanntes Sabbat- und Jubeljahr zu halten. In der Zeit sollten dann alle Landverkäufe, alle Schulden, alle Versklavungen wieder aufgelöst werden und der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt und wieder Gerechtigkeit geschaffen werden. Und diese Zeit des Exils wird nun auch gesehen als so ein Stück Nachholen einer Zeit, wo was nachgeholt wird, was vorher nicht eingehalten wurde. Und es wird wieder versucht, in diesen Wochenerklärungen sich Zeitetappen zu denken, in denen Gott handelt, um in dem Chaos, was gerade herrscht, irgendwo ein Stück Hoffnung und ein Stück Richtung zu haben, dann kommt die Phase und dann könnte sich die Phase anschließen und am Ende wird Gott alles aufklären, wird Gerechtigkeit schaffen und Versöhnung. Und das hilft den Menschen zur Zeit dieser Seleukidenherrschaft auszuhalten, auch Ungeklärtes auszuhalten. Ja, und all die Personen, die da vorkommen mit dem Gesalbten und mit dem, der umgebracht wird, das wurde alles auf diese Zeit, die die erlebt haben, gedeutet. Aber weil es eben das Danielbuch ja eine apokalyptische Schrift ist, wie auch die Offenbarung, wissen wir, diese Texte mit ihren Sinnbildern, die können in jede Zeit wieder neu transportiert werden und wir können es auch nehmen als Grundmuster, um für uns zu denken, wie setzt Gott jetzt Zeiten fest und was könnte kommen und am Ende wird sich alles zum Guten auflösen. Jetzt habe ich ziemlich viel erklärt und jetzt singen wir erstmal oder hören Musik, besser gesagt. So, jetzt lasst uns Brücken schlagen vom Daniel Kapitel 9 zu uns. Ich denke, wir kennen das alle. Manchmal tut man sich schwer, einen Bibeltext zu verstehen, weil er so weit weg zu sein scheint von der eigenen Lebensrealität oder weil man die Welt so ganz anders wahrnimmt als das, was da verheißen ist. Das hat aber auch seine Berechtigung. Manchmal ist es wichtig, dass man dranbleibt und fragt, und sogar Martin Luther hat manchmal mit Bibeltexten gerungen und flehentlich gebetet, dass er es doch verstehen kann. Und so können auch wir für uns schon mal die Erkenntnis mitnehmen, wenn einem ein Bibeltext schwer ist oder sogar verunsichert, vielleicht sogar ärgert, dann kann man eine Weile beiseite legen, sagen, irgendwann erschließt sich's mir schon, aber man kann auch dranbleiben und Gott bitten und fragen, ich möchte mich dem aussetzen, ich möchte es verstehen und möchte mich auch davon ein Stück zurechtrücken lassen. Und jetzt bitte ich schon erst einmal, dass, also die zusammensitzen, ist gut, aber wer einzeln sitzt, kann sich ja mal jemanden mitsuchen zum kleinen Austausch, zu zweit, zu dritt. Einfach mal dazu, wenn ich Bibel lese, kriege ich da Anstöße für mein Beten oder andersrum hilft mir das Beten, Bibeltexte zu verstehen. Oder auch wer hilft mir, die Bibel zu verstehen und zu beten. Ja, dafür mal 2-3 Minuten zum Austausch. So, ich freue mich, dass Sie und ihr schon so angeregt in Austausch gekommen sind. Ich möchte jetzt aber die Aufmerksamkeit wieder ein Stück nach vorn lenken, dass wir noch ein Stück weiterkommen mit Daniel Kapitel 9. Also ich vermute ja mal, dass jetzt so auch im Austausch ein Stück erkennbar wurde, Bibel lesen und beten gehört zusammen. Eins befördert das andere. Und ja, eins ergibt sich aus dem anderen. Und schon der Kirchenvater Augustin hat einmal gesagt, Gott hat uns sein Wort gegeben, ohne dass wir ihn gebeten hätten. Aber er gibt uns das Verständnis seines Wortes nicht, ohne dass wir ihn darum bitten. Also hat es schon seinen guten Sinn, wenn wir nicht nur so pro forma vor dem Bibellesen beten und dann auch erwarten, dass sich was auftut für uns. Ja, wie schon vorhin angedeutet, Daniel stützte sich in seiner Ratlosigkeit auch auf Gebetsvorlagen. Und wie in dem Psalmen stimmt er an, auch Klage und Bekenntnis und Lobpreis. Und er bindet sich ein in die Erfahrungen seines Volkes. Und das, was schon längst vor ihm war, ist dann auch wie ein Stück seiner eigenen Lebensgeschichte. Er identifiziert sich über die Geschichte Israels. Und darum, ja, ist sein persönliches Gebet dann auch ein Gebet für sein Volk mit. Und Daniels Gebet ist eben in vieler Hinsicht für uns selber eine gute Vorlage. Daniels Bußgebet besteht aus 3 Elementen. Er spricht Gott an, so wie er ihn kennengelernt hat, wie er ihn gerade erlebt oder auch wie er ihn aus der Bibel, wie in der Bibel von ihm berichtet wird, wie er handelt oder wie sein Wesen ist. Und hier in dem Falle ist es: Ach Herr, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Bund und schenkst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote halten. Also macht eine ganz schöne Spannung auf, schon auch ein furchterregender und ja, das Verstehen übersteigender Gott und zugleich einer, der auch Gnade schenkt. Ja, und dann kommt eben sein Schuldbekenntnis und das möchte ich mit Ihnen und euch heute Abend genauer betrachten. Wenn Menschen in Krisen geraten, dann werden allermeist Schuldige gesucht. Wo werden die zuerst gesucht? Rufen Sie mal einfach rein. Wo werden, genau. Und ja, in unserer Zeit gibt es genügend Schuldzuweisungen. In der Corona-Krise kriegen wir es alle mit, ja, wo es dann jeweils gesucht wird und wer schuld dran ist. Und oder auch in der Politik, wenn was schief geht, wird es auch meistens bei den anderen gesucht. Dann ist es meistens immer die andere Partei, die es verzapft hat. Aber auch wir, ganz normalen Leute, wir suchen dann auch meistens die Schuld, wenn was schief läuft, bei denen, die es ja eher zu verantworten haben. Oder auch bei denen da oben, die keine Ahnung haben von uns da unten. Aber auch in Kirchgemeinden und unter Christen gibt es das leider ziemlich oft. Der KV hätte doch müssen dran denken, die Mitarbeiter hätten doch dürfen nicht das und das tun. Und manchmal kommen Schuldzuweisungen sehr fromm und auch biblisch begründet daher. Aber wenn es eben Schuldzuweisungen sind, die immer dann auf die anderen zielen und ich bin ja irgendwie gut raus und ich bin auf der Seite der Guten, dann führen sie nicht weiter. Dann sind es eben doch nur Schuldzuweisungen und die führen in eine Sackgasse und bedürfen der Umkehr. Wer in persönlichen Krisen sich Hilfe sucht, sei es Seelsorge, sei es ein Therapeut oder wenn es in einer Firma oder einer Gemeinschaft kracht und knirscht, dann sucht man sich vielleicht auch einen Mediator. Und all solche Leute, die helfen, Krisen zu bewältigen, die werden erstmal geduldig zuhören, die Ansicht desjenigen sich anhören, aber dann auch Stück für Stück den Blick des Gegenübers lenken. Sag mal, wo ist denn dein eigener Anteil an der Geschichte? Wo kannst du denn bei dir was ändern? Die anderen änderst du sowieso nicht oder höchstens ein klitzekleines bisschen. Die Sache ändert sich am meisten, wenn du dich änderst, deinen Blick änderst und dann öffnest du dem anderen eine Tür. Ja, jetzt wäre noch mal eine kleine Austauschrunde. Also erstmal nachdenken und austauschen. Wenn dieser Ansatz, erst zu gucken, wo habe ich denn meinen eigenen Anteil dran, wenn das das grundsätzliche Verhaltensmuster wäre, wenn das total üblich wäre, so die Dinge zu sehen, was würde dann anders sein in unserer Welt und auch in der eigenen Gemeinde? Also jetzt nochmal 2 Minuten bis 15 zum Austausch. Ja, ich bin jetzt mal so frei, wieder das angeregte Gespräch wieder ein Stück weiter zu lenken Damit es ein Stück so werden kann, wie wir jetzt gerade versucht haben anzudenken, was könnte sich da an Möglichkeiten ergeben, wenn man auch bereit ist zu hören, wie sieht's denn der andere oder ja, was könnte mein eigener Anteil sein? Dann dafür braucht es etwas, was uns der Daniel als Vorbild gibt. Er denkt nicht nur drüber nach, was ist falsch gelaufen, sondern er bringt das von ganzem Herzen vor Gott. Und wie gesagt, er identifiziert sich auch ein Stück mit der Geschichte seines Volkes. Er ist ja selber ein Teil davon und ist selber ja auch, wenn er ein ganz aufrichtiger Gläubiger ist, nicht frei von den Verstrickungen, in denen seine Landsleute ja auch sind. Und er betet stellvertretend. Er tut auch ein Stück stellvertretend, aber eben auch für sich selber Buße. Und das ist etwas sehr Spannendes, was vielleicht auch in unserer Zeit ein Stück fehlt, was wir wiederentdecken sollten. Fürbitter, die für andere in den Riss treten, die für andere beten, die es selber nicht können. Ja, und auch ähnlich wie Daniel könnten wir ja fragen oder so empfinden, irgendwie sitzen wir in einer Situation fest, die sich zwar äußerlich verändert hat, aber innerlich hängt es irgendwie immer noch in der Vergangenheit fest. Und ja, woran liegt das eigentlich? Wieso kommen wir vielleicht auch mit Kirche nicht in die Pötte? Geht es nicht so richtig vorwärts, sondern ja, eher rückwärts? Ist das jetzt einfach nur demografische Entwicklung oder gibt es da noch andere Gründe, warum wir als Christen immer mehr in die Minderheit geraten? Hat es Gründe, dass die Kirche für viele an Sinnstiftung und Tragkraft verloren hat? Also ist es sinnvoll, Gott zu fragen, Gott in den Ohren zu liegen, um Erkenntnis auch zu bitten, auch anhand von Bibeltexten, dass sich da was aufschließt. Wo müssen wir vielleicht auch anders denken und was anders machen? Uns von Gott zeigen zu lassen, wenn wir als Christen kollektiv etwas versäumt haben oder eben auch unsere Mitmenschen und wir mit ihnen zusammen, sind wir Gott etwas schuldig geblieben? Wir kommen aus einer Zeit her, wo man ziemlich viel für machbar gehalten hat. Und wenn es eben so nicht funktioniert, dann muss man es eben anders anpacken und dann gibt es wieder Programme und so weiter. Aber vielleicht führt uns gerade diese Zeit, auch diese Zeit, die wir hinter uns haben und die wir jetzt alle satt haben, wo man so aushalten musste, auch in eine geistliche Haltung. Wir sagen, wir halten aus vor Gott und warten, dass er uns was aufschließt, damit wir es neu sehen und denken, bebeten und dann auch leben können. Ja, und es könnte sogar gut sein, Gott zu bitten, uns ein Stück durchzuführen durch Unbequemes. Wir wünschen uns immer gern, dass es besser wird, dass wir Segen erfahren und ja, dass was vorwärts geht. Gut möglich, dass uns Gott aber ähnlich wie den Daniel auch ein Stück stellvertretend durch Trauer und Reue hindurchführen will. Und dazu lädt uns ja auch die jetzige Passionszeit ein. Und so könnten wir auch wieder neu staunen lernen über Karfreitag und Ostern. Wir könnten neu entdecken oder zumindest vertrauen darauf, dass hinter dem, was wir jetzt gerade erleben und was wir vermuten, was vor uns liegt, dennoch Gottes verborgener Plan in alledem ist. Dass Gott sich ja nicht aus der Weltgeschichte raushält, auch wenn es vieles gruselig ist, was wir gerade mithören und erleben. Aber wie Daniel trotzdem vertrauen, da steht, sind Absichten Gottes drunter und die ziehen sich durch bis zum Schluss. Und es muss gut werden, weil es Gottes Welt ist. Wir werden gebraucht als welche, die stellvertretend beten und für andere in den Riss treten. Und das wird mir von Jahr zu Jahr und von Dienstort zu Dienstort auch dringender, dass es das braucht, weil ich an allen Orten auch Christen sehe, die nachtragend sind und unversöhnt in der Verwandtschaft oder in der Gemeinde, wo ich denke, wir haben doch die Chance der Vergebung, die ist uns gegeben, die können wir immer wieder in Anspruch nehmen und wenn man es mal nicht schafft, man kann immer wieder das versuchen. Und ich höre so viele Lebensgeschichten, Familiengeschichten, bis hinein in Trauergespräche, wo es nicht gelungen ist, Verletzungen zur Sprache zu bringen, wo es bis zuletzt keine Verständigung gab, wo man es nicht schafft, aufeinander zuzugehen. Und das finde ich ganz, ganz traurig. Und ich denke, das ist auch so ein Stück Sand im Getriebe, auch geistlich. Und so manche Gemeinschaft und auch Familie könnte besser miteinander klarkommen und vorwärts kommen, wenn es da nicht solche unaufgeräumten Geschichten gäbe. Und weil es eben vielen Mitmenschen so schwer fällt, sind wir aufgefordert, dann auch für andere zu beten und uns selber mit da hineinzustellen und vor Gott einzutreten. Ja, noch einmal, kleine Murmelgruppen, wo erlebe ich aktuell Schuldzuweisungen und Unversöhnlichkeit und wie könnten wir dafür beten? So, letzte Etappe. Der Daniel hat Vorlagen benutzt für sein Beten, die ihm Hilfe gaben. Und wir können auch überlegen, was, wenn das so wichtig ist, auch stellvertretend zu beten und auch Buße zu tun und Gott zu fragen und sich leiten zu lassen, worauf können wir uns denn beziehen? Unser Gesangbuch ist nicht besonders reich an Vorschlägen für Bußgebete. Da gibt es immer die drei gleichen Varianten, die so im Gottesdienst vorkommen. Aber wer zum Beispiel zur Allianzgebetswoche geht, da gibt es immer eine ganz gute Dreiteilung, also Dank und Bekenntnis und dann Bitten. Und ja, so ein Heft könnte man sich ja auch mal aufheben. Ja, und findet da sicherlich auch gute Vorlagen. Dann ist mir noch eingefallen, was Jesus sogar am Kreuz sagen konnte zu denen, die sein Leiden verursacht haben und ihn immer noch verhöhnen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auf jeden Fall ist es sicher auch gut, Gott zu bitten, dass er uns Liebe schenkt und ein Herz für die Mitmenschen, die es uns gar nicht leicht machen und für die wir bitten. Und dass Gott uns das ins Herz gibt, um was er gebeten sein will. Auch der Buß- und Bettag ist eigentlich eine super Einrichtung. Aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz. Ich vermute mal auch, in der Segenskirchgemeinde sind die Gottesdienste am Buß- und Bettag nicht so die reichlichst besuchtesten. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass sich Betroffenheit und innere Umkehr und Buße nicht terminieren lässt. Jetzt ist der Feiertag dran und jetzt ist es innerlich dran. Ich denke, das passiert eher, wenn jemand persönlich betroffen ist von etwas und an etwas ja auch entweder leidet oder merkt, boah, da habe ich mich ganz schön in was reingeritten oder da komme ich von alleine nicht raus, das ist zu kompliziert. Da kann ich mich nicht selber im eigenen Schopf wieder rausziehen. Da kann mir nur Gott helfen. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch in der Bibel natürlich, wo wir uns ein Stück abgucken können, wie kann so ein Bußgebet für sich selbst und für andere mit aussehen. Und eben in Daniel haben wir eine gute Vorlage. Ich komme zum Schluss. Daniels Gebet möge uns ein Beispiel sein für seine innere Haltung und für sein betendes Handeln. Und daraus, wenn wir das so für uns weiter nachvollziehen und viele Christen für uns mit, könnte das einen entscheidenden Einfluss haben auf unsere Gegenwart und auf die Zukunft. Wir werden gebraucht als Menschen, die anders herumdenken als so viele, die eben erst die Schuld bei anderen suchen und nur bei anderen. Wir werden gebraucht als Menschen, die nüchtern fragen nach dem Eigenanteil und in gesunder Demut Gott fragen und aushalten vor Gott. Wir sind gefragt als Menschen, die stellvertretend beten und bekennen, treu und unbeirrt und nicht nachlassen und im Vertrauen, dass Gott etwas daraus macht. Amen. Und wir haben einen kleinen Zettel noch bei uns. Jetzt muss ich gerade mal meinen eigenen suchen. Nee. Ach doch, ja. Und zwar, das folgende Lied ist schon ein Bußgebet. Und auf der Rückseite ist dann auch noch ein Gebet. Ich habe nämlich mit Ihnen und euch vor, dass wir das Lied singen, dass wir dann auch passend für unsere Zeit, haben Sie Gesangbücher mit bei sich? Dann funktioniert das jetzt gerade nicht, dann lassen wir das weg. Dann würde ich sagen, wir haben nach dem Lied eine Weile der Stille. Wer will, kann auch still oder so murmelnd mit seinem Nachbarn zusammen beten. Und dann würde ich mit für uns zusammen anstimmen die Bitte um neues Leben. Und schließen mit dem Vater unser. Also erst das Lied, dann eine Weile Stille oder eben zu zweit beten. Dann beten wir zusammen das, was auf der Rückseite ist, und schließen mit dem Vater unser.
Spüren, doch wir sind nicht offen dafür.
Geist Gottes, leiser, zärtlicher Atem und starker, kräftiger Sturmwind, komm und belebe uns neu. Geist Gottes, fege hinein in unser Leben und unsere Kirche. Fege hinweg, was darin falsch und verlogen ist. Geist Gottes, kehre in uns ein, damit wir einsehen, wo wir umkehren und neu anfangen müssen. Geist Gottes, leuchte uns, damit wir klar sehen, wo unser Licht und unser Dunkel ist. Geist Gottes, entzünde uns neu, damit wir das Feuer in uns wieder brennen kann und der Funke überspringt, auf den es ankommt. Geist Gottes, berate uns gut, damit wir erkennen, was zu tun und zu lassen ist. Geist Gottes, heile uns, damit wir gesund werden und ganze Menschen mit Leib und Seele. Geist Gottes, steck uns an, damit wir Feuer und Flamme werden für dich. Geist Gottes, treib uns an, damit wir einen neuen Antrieb haben in uns. Geist Gottes, beflügle uns, damit wir es wagen zu träumen und uns trauen zu kämpfen. Geist Gottes, reinige uns, damit wir ein aufrichtiges und lauteres Herz bekommen. Amen. Und Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte euch Gott der Allmächtige und Barmherzige, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Wir sind bei unserem Abendlied angelangt, 133 im Roten Gesangbuch, inzwischen bei der fünften Strophe, die mir immer besonders am Herzen liegt. Und ich glaube, es wird nicht nur mir so gehen. Und wen die Angst befällt, wenn er die Zukunft dieser Welt bedenkt, dem offenbare deine Macht schon mitten in der Nacht. Aber wir fangen von vorn an.
Für den Wind ein Neues. Stummen schreie, die ihr niemand seht, hört ihr doch der Herr der Welt. Dort
heute Abend gibt es noch eine kleine musikalische Zugabe.